Schön, dass heute so viele da sind. Es sind ein paar mehr als sonst. Die Ferien gehen bald zu Ende. Und vielen Dank auch für die gute Einleitung. Wir werden gleich einen Abschnitt lesen, wo ein reicher Mann auch von Freiheit träumt. Genau. Ja, das Thema, vielleicht kann man das einblenden, vielen Dank, lautet: Brauchst du alles, was du hast, oder hast du alles, was du brauchst? Schon interessant, wie die Fragestellung sich ändert, indem man einfach nur zwei Wörter vertauscht. Und man wird angeregt zu überprüfen, ob man das, was man besitzt, wirklich braucht oder ob man das, was man wirklich braucht, überhaupt besitzt. Warum ist es wichtig, diese Fragen zu stellen? Wir Menschen, wir neigen ja dazu, zu einer Eigenschaft, die in uns ja in allen vorhanden ist. Es ist das Verlangen, Dinge oder Sachen zu besitzen. Und das ist auch erstmal nicht schlecht, denn wir haben alle Bedürfnisse, die gestillt oder versorgt werden müssen. Denn wie schnell haben wir zum Beispiel Hunger? Wir haben gegessen, ein paar Stunden später haben wir wieder Appetit, haben wir wieder ein Hungergefühl. Es ist wichtig zu essen, denn dann bekommen wir überhaupt Energie, etwas zu schaffen, etwas zu machen, etwas zu unternehmen. Es ist wichtig, dass wir Kleidung haben und nicht nur für heute, sondern für alle Jahreszeiten und für alle Aktivitäten. Da kommen dann schon ein paar Sachen zusammen. Es ist auch wichtig, ein Dach über dem Kopf zu haben, damit wir geschützt sind vor den Witterungsverhältnissen, vor den verschiedenen Jahreszeiten, vor dem Einfluss der Natur und so weiter. Aber es gibt Möglichkeiten, wo das Streben nach diesen materiellen Dingen auch krankhafte Ausmaße annehmen kann. Und davon spricht die Bibel an vielen Stellen und warnt uns vor diesem Verhalten. Es sind 7 Verhaltensarten, die uns zur Sünde führen können. Ich habe das mal einfach mal aus dem Internet das Bild rausgezogen. Im Volksmund werden diese Eigenschaften als Todsünden bezeichnet. Ich kann mit diesem Begriff nichts anfangen, weil er nicht, dieser Ausdruck ist nicht biblisch. Genau betrachtet sind das keine Sünden im eigentlichen Sinn. Vielmehr werden damit Grundhaltungen beschrieben, die ja wie ein Leitmotiv im Leben ist und was dann ja zur Sünde führt. Und das Leitmotiv bei Habgier, worüber ich heute spreche, wäre zum Beispiel: Ich will mehr und so viel wie möglich. Geld wird mich glücklich machen und mein Leben erfüllen. Kennt ihr diese Persönlichkeit? Kennt ihr den? Ist das Dagobert? Stimmt das? Ja, ich bin in der Welt von Comics nicht so bewandert. Ich habe nicht viele Comics in meiner Kindheit gelesen. Ja, und er hat diese Freiheit, in Geld zu baden. Und da gibt es ja so viele Bilder, wo er einfach im Geld schwimmt. Und diese Sprünge, erstmal sieht das gut aus, aber der Aufprall muss ja schon hart sein. Also, ob das Freiheit ist. Und dieses Zitat von ihm, von dem Dagobert, ja, möge es auch wirklich so sein, dass es für diese Comicfigur auch zutrifft. Wie gesagt, ich kenne die Comics nicht so viele von. Aber wir lesen eine Bibelstelle aus Lukas 12, 13 bis 21 und das ist viel, viel wichtiger, denn das ist Gottes Wort. Das ist das Gleichnis vom reichen Narren. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, Wer hat mich zum Richter oder Erbteil über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink, sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Soweit der heutige Text zu Beginn. Dieses Gleichnis kommt nur im Lukasevangelium vor und es ist wie ein Einschub im Kapitel 12. Alle anderen Abschnitte aus dem 12. Kapitel, die kommen mindestens einmal in den anderen Evangelien vor, aber dieser Abschnitt kommt wirklich nur im Lukasevangelium vor. Und er beginnt damit, dass ein Mensch auf sein irdisches Recht besteht und Jesus soll ihm bitteschön im Familienstreit helfen, zu seinem Recht zu kommen. Vielleicht wollte dieser Mann eine gleichmäßige Aufteilung des Erbes zwischen seinem Bruder und ihm. Denn nach 5. Mose 21, 17 bekam der Erstgeborene aus der Familie tatsächlich das doppelte Anteil vom Erbe. Und Jesus wird hier mit einem Familienstreit konfrontiert, wo es ums Erbe geht. Und das ist ein Thema, das in jeder Familie zu Streit führen kann. Ob Christ oder nicht. Egal welche Nationalität oder Religion, wenn es ums Erbe geht, besteht die Gefahr, ganz besonders, dass es zu Streit kommt. Und Jesus antwortet zunächst mit einer Gegenfrage, hatten wir gelesen, und erklärt, dass er nicht gekommen ist, als ein Richter aufzutreten und irgendwelche familiären Streitigkeiten zu klären. Dafür gab es andere Gerichte im Land. Und das war diesem Mann offensichtlich nicht klar. Es ging ihm nicht um eine Beziehung mit dem Herrn Jesus, sondern um ein größeres Erbteil. Und dazu wollte er den Herrn Jesus gebrauchen. Und mit der Gegenfrage erklärt der Herr Jesus, dass er ein ganz, ganz anderes Ziel verfolgt. Und das können wir in Johannes 12, 47 bis 48 nachlesen. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon einen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Ja, der Herr Jesus ruft diesem ungläubigen Menschen zu und erklärt, dass er die Welt jetzt noch nicht richten wird, sondern ja so viele wie möglich aus der Welt herausretten möchte. Wer sich aber jetzt nicht retten lässt, der wird später gerichtet, nämlich durch das gehörte Wort. Aber heute ist noch die Zeit der Gnade. Diese Begebenheit nutzt der Herr damals und heute und warnt uns vor der Habsucht. Er warnt uns vor der Geldliebe. Er befiehlt uns und sagt, habt Acht und hütet euch. Es gilt, sich vor dieser Lebenseinstellung, vor diesem Leitmotiv zu schützen. Und der Herr warnt uns nicht nur vor dem Geld oder vor dem Reichtum. Denn ist Reichtum ein grundsätzliches Problem? Wenn wir in der Bibel nachschauen, ist Reichtum generell kein Problem, sondern eher ein Segen. Die erste Stelle, die wir in der Bibel finden, wo das Wort reich vorkommt, ist in Verbindung mit Abraham. Das steht in 1. Mose 13, 2, dass er sehr reich war an Silber und an Gold. In 1. Samuel 2, Vers 7, da lesen wir, dass der Herr arm und reich macht. Es liegt gar nicht in unserer Hand. Das macht der Herr. Und das bestätigt auch Sprüche 10, 22. Der Segen des Herrn allein macht den Menschen reich. Durch seine Sorge kann ich nichts hinzufügen. Es kommt alles vom Herrn. Und der König Salomo, 1. Könige 3, Vers 13. Er hatte einen Wunsch bei Gott frei, aber er wünschte sich überraschenderweise nicht Reichtum, sondern Weisheit, um sein Volk richtig und gerecht zu regieren. Und diesen Wunsch erfüllte Gott dem Salomo gern. Und dann gab es noch eine überraschende, großzügige Zugabe. Er schenkte ihm Reichtum. Und er konnte sich wirklich viel leisten. Damals gab es noch keine Hubschrauber, keine Villen mit Hubschrauber, aber er hat das Geld anders ausgegeben. Er hatte so viel Reichtum von Gott bekommen, wie kein anderer König zu seiner Zeit. Und er war wahrscheinlich der reichste Mensch zur damaligen Zeit, der gelebt hat. Und deswegen hat Gott kein Problem, dass wir so reich sind, wie wir sind. Denn diesen Reichtum hat Gott uns ermöglicht und uns geschenkt. Ja, es ist sogar ein Plan. Unser Reichtum ist in seinem Plan, Heilsplan, mit eingebaut. Deswegen sind wir so reich beschenkt. Und es geht darum, dass wir jeden Tag daran denken, dass alles vom Herrn kommt, was wir besitzen, und uns nicht daran binden. Habsucht bedeutet auf Griechisch mehr haben. Und Jesus warnt in Lukas 16, Vers 13, da warnt er, kein Diener kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. In einer anderen Übersetzung steht dem Mammon, das ist der Götze des Geldes, der sich dahinter verbirgt, und praktisch, wenn jemand das Geld liebt, wird der Mammon geehrt und Gott wird die Ehre entzogen. Und darum ist Habsucht Götzendienst. Und weiter macht der Herr eine Aussage, ja, die wie ein Augenöffner wirkt. Er sagt mit eigenen Worten, euer Leben ist nicht abhängig von den materiellen Dingen. Würde es abhängig sein, dann wäre es ja Götzendienst. Und das ist immer das, was uns so schwerfällt. Wir glauben, unser Leben ist abhängig von den materiellen Sachen, die uns umgeben. Davon schreibt David in Psalm 49, Vers 7. Da schreibt er, sie verlassen sich auf ihr Vermögen. Also er meint seine Feinde. Und prahlen mit ihrem großen Reichtum, und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig. In Psalm 119, Vers 36 sagt der Psalmist zu Gott: Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habgier. Also Habgier gab es schon, die Gefahr in Habgier zu verfallen gab es schon zu allen Zeiten des menschlichen Daseins. Und Paulus schreibt an Timotheus und warnt vor den Irrlehrern, die damals in die Gemeinde eindringen wollten, und warnt vor diesen Irrlehrern und vor der Habgier, denn die falschen Lehrer verbreiteten die Lehre, dass man durch Gottesfurcht die Gottesfurcht als Mittel zur Bereicherung nutzen konnte. Und dann schreibt Paulus zu dem Timotheus Folgendes. 1. Timotheus 6, 7 bis 10. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Ein ernstes Wort von Paulus, damals an Timotheus und auch an uns. Habt ihr schon mal den Satz gehört, das letzte Hemd hat leider keine Taschen? Kennt ihr diesen Satz? Denkt mal, den haben wir vielleicht schon mal gehört. Ne? Also ich kannte den schon. Ich wusste nur nicht, dass er von Hans Albers kommt. Das war ein Schauspieler und Liederdichter, glaube ich. Auf jeden Fall, weil das ist auf jeden Fall ein Lied von ihm. Und das geht auch noch weiter. Auch das ist nur ein Ausschnitt, das geht sonst länger. Als man um Rat mich mal gefragt, habe ich nur lächelnd gesagt, das letzte Hemd hat leider keine Taschen. Man lebt nur einmal auf der Welt. Darum lasst uns schnell den kleinen Rest vernaschen. Im Himmel braucht der Mensch bestimmt kein Geld. Das ist aber auch noch heute so. Im Himmel braucht der Mensch bestimmt kein Geld. Also das letzte Hemd ist ja klar, was damit gemeint ist. Wenn man dann gestorben ist und im Sarg liegt, da wird einem kein Geld mitgegeben und es wird einem auch nichts nützen. Aber Paulus ermutigt weiter, geistlichen Gütern nachzujagen und das Wort Gottes treu zu bewahren. Und dazu sage ich zum Schluss noch etwas mehr. Paulus hat in Vers 10 die Geldgier als Wurzel alles Bösen bezeichnet. Und warum ist das so? Das ist Gottes Wort. Also ist es eine Tatsache. Aber Achtung, nicht das Geld, sondern die Geldliebe. Das müssen wir unterscheiden. Und wir haben eine Natur in uns, ja, die gegen Gott rebelliert. Und das wird so bleiben, solange wir leben. Das wird nicht aufhören. Wenn Geldliebe ins Spiel kommt, und dann kann nämlich unsere alte Natur so richtig aufblühen. Jesus Christus spricht, was dann alles aus unserem Herzen herauskommt und auf einmal heraussprießt. Markus 7, 21 bis 23, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Ja, es beginnt mit einem Gedanken. Paulus schreibt, es sind Gedanken, die da aus dem Herzen hervorgehen. Und bereits diese Gedanken verunreinigen uns Menschen. Aber wenn dann das Ausleben noch hinzukommt, praktisch alles Böse in die Tat umzusetzen, die Gier nach mehr haben, dann fällt man in Versuchung, die aus dem Herzen kommt. Ja, wie geht es eigentlich weiter in dem Abschnitt, in dem wir zu Beginn gelesen haben? Jesus erzählt ja ein Gleichnis, um die Habgier anschaulicher zu erklären. Und er sagt ihnen ein Gleichnis und sprach. Ich möchte es jetzt nicht nochmal vorlesen. Das ist ein reicher Mann und der hat eine gute Ernte eingefahren. Sozusagen ein gutes Jahr. Vielleicht war es ein besonders gutes Mastjahr. Also wenn im Garten die Obstbäume, die Äste sich biegen, dass sie fast abbrechen, dann nennt man das ein Mastjahr. Und das heißt, dass das Feld gut getragen hat. Und das muss schon nachdenklich machen, denn da steht nicht, dass dieser reiche Mann gut gearbeitet hat, sondern das Feld hat gut getragen. Das heißt, Gott hat das Gedeihen geschenkt. Er war bereits reich und dann fällt ihm noch mehr zu. Und dann überlegt er und hat eine Idee. Ich baue neue Scheunen mit mehr Platz. Ich brauche dann praktisch nicht mehr zu arbeiten. Freiheit wartet auf mich. Es dreht sich alles nur um ihn in diesem Gleichnis, um diesen reichen Mann. Seht ihr, wie oft die Worte ich, meine, mir und so weiter vorkommt? Ich habe sie rot markiert. Dieser Mann lebt nur für sich und glaubt, er hätte alles geschafft. Er war selbstsüchtig, habgierig und geizig. Er glaubte, dass sein Leben von seinem Reichtum abhing. Er sagte, mir gehört mein Reichtum, deshalb werde ich lange leben, weil ich so reich bin. Aber das war eine Schlussfolgerung, ja, die ein Trugschluss war. Und er dachte, er hat alles, was er braucht, und er dachte, er braucht alles, was er hat. Aber dann kommt Gott ins Spiel und sagt, du Dummkopf, dein Leben wird schon sehr, sehr bald zu Ende sein und deiner Seele wird ein Ort in der Ewigkeit zugewiesen und alles, was du geglaubt hast zu brauchen, wird einem anderen Menschen gehören. Denn Reichtum geht nie verloren, er wird einfach immer nur verschoben. Wir gehen nochmal zurück zu 1. Timotheus 6 und schauen an, womit Paulus Timotheus ermutigt, sich zu beschäftigen oder sich anzueignen oder nachzujagen. Timotheus bedeutet nämlich Ehre Gott. Er ist als ein junger Mann zum Glauben gekommen und war mittlerweile wahrscheinlich zwischen 30 und 40 Jahren alt. Und als junger Mensch ist man besonders gefährdet, in Versuchungen zu fallen. Und deshalb schreibt Paulus weiter in den Versen 11 bis 14, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, also die er vorhin aufgereiht hat, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Paulus macht hier Timotheus Mut und erinnert ihn an zwei Situationen. Die erste ist wahrscheinlich seine Wassertaufe gewesen, wo er das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hat. Und auch wir dürfen bald einen Taufgottesdienst feiern, wo viele junge Menschen ein gutes Zeugnis ablegen werden, was der Herr in ihnen getan hat. Und solche Glaubensschritte im Leben eines Gläubigen sind sehr, sehr wichtig. Es sind wie geistliche Meilensteine, die uns im Kampf gegen Versuchungen standhaft machen. Und Paulus erinnert Timotheus, was für ein wertvolles Glaubensgut er besitzt. Und die zweite Situation ist die, als der Herr Jesus vor Pilatus stand und auch ein Zeugnis ablegte. Und das finden wir in Johannes 18, 36 bis 37. Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ja, Timotheus wurde in diesem Abschnitt klar, weil er kannte ja die Bibel. Ihm wurde klar, dass dieses Zeugnis von Jesus Christus ihm das Leben gekostet hat, am Kreuz. Denn die Schriftgelehrten würden es niemals akzeptieren, ihn als den Retter der Welt anzunehmen. Aber wenn man diese Wahrheit glaubt, ergreift man das ewige Leben, wie Paulus zu Timotheus schrieb. Paulus selbst freut sich in seinem letzten Brief, da schreibt er von sich selbst, er freut sich auf den Siegespreis am Ende seines irdischen Lebens. Und das schreibt er in 2. Timotheus 4, Vers 8. Und das ist der letzte Brief von Paulus, kurz bevor er von Kaiser Nero durch das Schwert hingerichtet wurde. Er schreibt: Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Bist du auch schon Eigentümer der Krone der Gerechtigkeit, die auf dich in der Ewigkeit wartet? Ich komme zum Schluss und möchte noch kurz zwei Personen gegenüberstellen, deren Ausgang des Lebens völlig unterschiedlich war. Es sind einer der Verbrecher am Kreuz und nicht der zweite Verbrecher, sondern Judas Iskariot, diese beiden Personen. Warum endete das Leben dieser beiden Männer so verschieden? Diese Personen sind uns ja so durchaus gut bekannt. Der eine, der Verbrecher am Kreuz, war ein knallharter Typ. Ja, der hing ja auch nicht umsonst am Kreuz, denn diese Strafe hat er sich erarbeitet oder verdient. Er hing gerechterweise am Kreuz. Und selbst als er am Kreuz festgenagelt war, machte er sich noch über alles lustig. Aber dieser Verbrecher kommt am Ende des Tages mit Jesus Christus ins Paradies. Der andere ist Judas, einer der 12 Jünger, der 3 Jahre lang in der Gegenwart von Jesus Christus verbringen durfte und alles hautnah miterleben konnte. Wunder, Heilungen, Totenauferstehungen. Er hat seine Seele für immer verloren am Ende seines Lebens. Der Unterschied zwischen diesen beiden Personen könnte kaum größer sein und ihr Lebensende ist kaum überraschender. Der Verbrecher am Kreuz hat buchstäblich in den letzten Minuten seines Lebens erkannt, ich brauche mein altes Leben nicht mehr. Ich brauche neues Leben. Und das kann ich nur bei Jesus Christus bekommen. Er ist der Retter dieser Welt. Er ist der Messias. Das hat er erkannt in den letzten Minuten seines Lebens. Diese wenigen Stunden in der Gegenwart des Herrn Jesus haben ausgereicht, um zu erkennen, dass er ein Sünder ist und Vergebung braucht. Bei Judas war das ganz, ganz anders. Judas bedeutet, der Herr führt. Ein wunderschöner Name, nicht wahr? Judas war in jeder Hinsicht eine ganz normale Person, wie die anderen 11 Jünger. Als Jesus beim Abendmahl kurz vor der Kreuzigung ankündigt, dass einer von ihnen ihn verraten wird, sind alle Jünger überrascht, inklusive Judas. Niemand ahnte, dass Judas es sein wird. Der schlimmste Sünder der Welt ist nämlich auch der beste Heuchler der Welt. Und Johannes verrät uns, was Judas sein Problem war. Es war die Situation, als Maria Jesus seine Füße mit teurem Nardenöl aus Indien salbte. Und das lesen wir in Johannes 12, Vers 6. Da spricht Judas, Simons Sohn, hier erfahren wir, wie Judas sein Vater hieß, der Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet: Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Ja, als es um viel Geld geht, wird Judas plötzlich aktiv, meldet sich zu Wort, legt ein Wort sogar für die Armen ein. 300 Denare war ein Jahreslohn eines Arbeiters ungefähr. Aber an ihm wird das Wort des Herrn Jesus Realität, was wir auch vorhin schon gelesen hatten. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Man muss sich schon entscheiden. Ja, Judas hatte das Vorrecht, 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen zu sein, aber er ist nie zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Er blieb bis zum Schluss unerrettet. Und noch beim Passamahl hatte Jesus versucht, Judas für sich zu gewinnen. Jesus war immer freundlich zu ihm gewesen und sprach ihn sogar mit Freund an. Und als Jesus beim Passamahl ankündigt, wer es sein wird, der ihn verraten wird, antwortet Judas genauso wie die anderen Jünger: Bin ich es? Werde ich dich verraten? Mehr Heuchelei geht nicht. Und als Jesus Judas im Garten Gethsemane begegnet, sagt Judas zu ihm: Sei gegrüßt, Lehrer. Und Jesus versucht ihn immer noch zur Umkehr zu bewegen und sagt: Verrätst du deinen Freund mit einem Kuss? Jesus verkaufte Jesus für einen Hungerlohn und verriet ihn durch den Kuss, was ein Zeichen tiefster Verachtung gewesen ist. Aber auch er hatte ein Gewissen. Man glaubt, so ein Mensch hat kein Gewissen. Doch, auch er hat ein Gewissen, und das meldete sich sofort, nachdem Jesus verurteilt wurde. Als Judas sah, was er angerichtet hatte: Er bringt die Silberlinge in den Hohepriestern zurück, wirft sie in den Tempel und sagt: Ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut vergossen habe, verraten habe. Ja, der hatte erkannt, dass er das Geld eigentlich nicht braucht, Aber diese Reue kam zu spät. Seine Gnadenzeit war abgelaufen. Die Habsucht hat ihn die Ewigkeit gekostet. Heute kannst du dir noch diese Frage stellen, diese beiden Fragen stellen. Auch du hast das Vorrecht, mit der Gemeinde Christi unterwegs zu sein. Woche für Woche, Jahr für Jahr kommst du hierhin. Und du weißt, Jesus Christus ist heute hier und er ist durch seinen Heiligen Geist präsent. Aber es kann sein, dass es trotzdem dein Leben nicht verändert. Es muss eine Entscheidung gefällt werden. Beantworte diese Fragen richtig. Lass dein altes Leben los und ergreife das ewige Leben. Amen. Lasst uns aufstehen, ich bete und dann singen wir gemeinsam das letzte Lied.